يا خيال الحكا
أماني
أمان
باسيان
فريد
أمبيلي
باكس
خوتسوان
إليا
أوهانجي
بوتني
فرامسنغو
فريدة
السلام
Peace Sounds
Alternativen aus dem globalen Süden
Was ist Frieden eigentlich?
Genug, ein Friedensabkommen und Gerechtigkeit für alle zu schaffen?
Wie schaffen Aktivistinnen es, hoffnungsvoll zu bleiben, obwohl sie täglich Gewalt erleben?
Können Menschen wie du und ich wirklich was verändern?
Was tun die Leute nach dem Krieg mit ihren Erinnerungen?
Empfinden wir für alle Betroffenen von Kriegen die gleiche Empathie?
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unter schwierigen Bedingungen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sie leisten solidarische Nothilfe,
wehren sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung
und setzen sich ein für gewaltfreie Veränderungen.
Hört zu.
Hört zu.
Hört zu.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Peace Sounds. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen in Konfliktregionen, die sich dort für Veränderung und gerechten Frieden einsetzen. Auch heute führen wir euch durch diese Episode, Maris und Hannah.
Seit dem Jahr 2000 gibt es die UN-Resolution 1325, Frauen, Frieden und Sicherheit. Neben dem besonderen Schutz von Frauen und Mädchen sieht sie vor allem vor, dass Frauen an politischen Prozessen und Institutionen für die Bewältigung und Verhütung von Konflikten mehr beteiligt werden. Nicht ganz zufällig wurde sie von Netumbo Nandi Daitwa, der damaligen Frauenministerin von Namibia, angeregt und dann vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedet, und zwar einstimmig.
So einig, wie sich damals alle waren, so schwierig gestaltet sich seitdem die Umsetzung. Eine einzige Frau hat bisher ein großes Friedensabkommen unterzeichnet. Das war Miriam Coronel Ferrer. 2014 hat sie die Friedensverhandlungen für die philippinische Regierung mit der lokalen Rebellengruppe Islamische Befreiungsfront der Moros, MILF, angeführt. Sie endeten mit einem Friedensvertrag, der bis heute Bestand hat.
Frauen am Verhandlungstisch sind immer noch eine große Seltenheit. Davon kann Nabou Mal Cissé aus dem Senegal ein Lied singen. Seit über 20 Jahren kämpft sie mit dem Solidaritätskomitee der Frauen für den Frieden in der Casamance dafür, dass Frauenorganisationen an den Friedensverhandlungen zwischen dem senegalesischen Staat und der Rebellenorganisation MFDC beteiligt werden. Anna, du hast mit Nabou gesprochen und dich mit dem Konflikt im Senegal beschäftigt. Ein Konflikt, der mit mehr als 40 Jahren der längst anhaltende Konflikt Afrikas ist. Worum geht es dabei?
Das ist inzwischen tatsächlich schwer zu sagen. Also ursprünglich war es ein Sezessionskrieg. Also die Casamance wollte unabhängig vom Senegal werden. Der Senegal ist geografisch ein etwas eigenartiges Gebilde. Das ist wie alle anderen afrikanischen Staaten auch durch die koloniale Gebietsaufteilung so entstanden. Also man muss sich das so vorstellen, mittendrin ist ein langer, schmaler Streifen und das ist Gambia. Und südlich davon liegt die Casamance. Das heißt, wer von der Casamance in die Hauptstadt Dakar will, muss entweder durch Gambia durch, was nicht immer möglich ist, oder muss sehr aufwendig dieses Land umfahren. Also ich habe zum Beispiel 2014 eine Friedenskarawane der Frauenbewegung nach Dakar begleitet und damals sind wir eben an der Grenze gestrandet und ich erinnere mich, dass da eine Frau wütend war und gesagt hat, sind wir jetzt Senegalesinnen oder sind wir es nicht? Und ich glaube, das drückt auch genau diese Frustration aus, die viele Menschen in der Casamance gespürt haben.
Also ging es nur um eine fehlende Verkehrsverbindung?
Also so kann man das jetzt auch nicht sagen. Die Casamance unterscheidet sich kulturell und geografisch stark vom Rest des Senegals. Und als der Senegal unabhängig geworden ist, hatte der erste Präsident, Leopold Senghor, schon eine mögliche Unabhängigkeit der Region in Aussicht gestellt. Es wurden dann aber nie Schritte in diese Richtung eingeleitet. Im Gegenteil wurden die politischen Entscheidungen nach französischem Vorbild sehr zentralisiert in der Hauptstadt getroffen. Die Casamance war sehr fruchtbar, aber auch sehr arm und die Leute hatten das Gefühl, von ihrem Reichtum nicht zu profitieren. Und dann hat sich die Situation immer mehr zugespitzt, aber davon wird Nabou auch selbst im Interview sprechen.
Ja, und wie ist der Stand heute?
Der Konflikt wird als Krieg mittlerer Intensität bezeichnet. Das heißt, es gibt immer wieder mal Militäroperationen oder Anschläge des MFDC. Also das ist die Unabhängigkeitsbewegung, das steht für Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance. Aber es ist kein permanenter Kriegszustand. Trotzdem ist der Krieg ständig gegenwärtig. Zum Beispiel deswegen, weil große Teile des Landes vermint sind. Und unter den Minenopfern sind gehäuft Frauen, weil sie vorzugsweise die Wege benutzen, die vermint sind. Also zu den Feldern, in die Gärten, auf lokale Märkte und so weiter. Die meisten Menschen scheinen müde vom Krieg zu sein, aber trotzdem hat er inzwischen eine Eigendynamik entwickelt mit diversen AkteurInnen, die auch vom Krieg profitieren, und der MFDC hat sich auch in viele einzelne Gruppen aufgespalten. 2022 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, aber das gab es schon öfters und darin wurden keine konkreten Vereinbarungen getroffen.
Nabu Mal Sissé hat bis vor kurzem die Organisation Usso Foral geleitet. Was ist das für eine Organisation?
Usso Foral bedeutet auf Djola sehr schön, wir geben uns die Hand. Und der Untertitel sozusagen der Organisation ist Solidaritätskomitee der Frauen für den Frieden in der Casamance. Das ist eine Art Dachverband verschiedener Fraueninitiativen. Die wurden 1999 gegründet und setzen sich dafür ein, als Vertreterinnen der weiblichen Zivilgesellschaft mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Und sie stärken auch sehr die Frauen an der Basis. Hier noch eine kleine Zwischenbemerkung zu dem Begriff Frauen. Ich habe Nabu auch vor dem Interview nochmal gefragt, wen sie genau damit meinen, wenn sie Frauenbewegungen sagen. Und sie meinte dazu, dass Transpersonen im Senegal so marginalisiert und kriminalisiert werden, dass sie absolut unsichtbar sind. Das heißt, die Frauenbewegung in der Casamance bezieht sich faktisch auf Cis-Frauen und deswegen sprechen wir im Interview auch von Frauen ohne Sternchen.
Bevor es gleich losgeht, noch eine Content-Note. In dem Interview werden an wenigen Stellen Gewaltverbrechen direkt benannt, wenn auch nicht ausführlich beschrieben.
Und jetzt hört ihr das Gespräch mit der Friedensaktivistin Nabu Mal Sissé aus dem Senegal.
Herzlich willkommen, Nabu Sissé. Ich freue mich, dass du heute hier bist, um mit uns in diesem Podcast von deinem Engagement als Aktivistin in der Casamance zu sprechen. Wir werden in diesem Interview auch viel so über die Geschichte, deine eigene und die Geschichte der Frauenbewegung für den Frieden in der Casamance sprechen. Aber ich wollte starten mit was ganz, ganz Aktuellem, weil die baskische Regierung hat dich für den Ignacio Ellasuria-Preis für Entwicklungszusammenarbeit 2023 ausgewählt, für dein Engagement für Frieden, Menschen- und Frauenrechte in der Casamance. Und ich habe mich gefragt, findest du, es wäre an der Zeit, dass dieser senegalesische Regierung auch mal euch so eine ähnliche Anerkennung gibt wie diese sehr weit entfernte Regierung in Spanien?
Merci pour la question.
Vielen Dank für die Frage. Ein Kollege von mir hat auch mit mir letztlich darüber gesprochen und meinte, es wäre höchste Zeit, dass die senegalesische Regierung merkt, wie wichtig die Rolle der Frauen in Friedensbewegungen sei und generell im Allgemeinen das Engagement der Zivilbevölkerung. Dass es das anerkennen sollte und dass es wertschätzen sollte, dass so viele Frauen sich engagieren und da für das friedliche Klima in Casamance ihre Beiträge leisten und gerade auch mich anerkennt als eine der Ersten, die diese Frauenbewegung in Richtung Frieden begründet habe.
Du warst eine der Ersten, obwohl du gar nicht eigentlich aus der Casamance kommst. Du bist 1978, hast du dich entschieden, als Lehrerin dich in die Casamance versetzen zu lassen. Was hat dich dazu gebracht, ausgerechnet da hingehen zu wollen?
Ich persönlich bin im Norden des Senegals geboren, aber ich kenne die Casamance schon sehr lange. Und als ich studiert habe, als ich den Lehrgang gemacht habe, um Lehrerin zu werden, war ich die Erste in meinem Lehrgang Und deswegen durfte ich aussuchen, wo ich im Senegal arbeiten möchte. Und da habe ich mich für die Casamance entschieden. Das war mein freier Wille und meine freie Entscheidung. Und ja, jetzt bin ich Bürgerin der Casamance.
Du warst damals auch schon als junge Frau schon politisch in der Gewerkschaft aktiv und 1979, also ziemlich kurz nachdem du überhaupt in die Casamance gekommen bist, gab es einen Streik der LehrerInnen, dem sich dann auch eine große SchülerInnenbewegung angeschlossen hat. Worum ging es damals in diesem großen Streik?
Bon, il faut dire que j'étais déjà engagé de façon très forte déjà dans le mouvement étudiant.
Ich war schon lange sehr aktiv und sehr engagiert. Ich war zum Beispiel auch schon sehr aktiv in der Studierendenbewegung an der Uni in Dakar. Ich war Teil der AGES. Das ist die Hauptversammlung der Studierenden an der Uni Dakar. Und dann, als ich 1978 nach Casamance gekommen bin für meine Arbeit, wurde ich dann Teil einer linken Gewerkschaft, die auch als Opposition fungierte zur Regierung. Und der Streik, von dem Sie gesprochen haben, das ist ein Streik, den wir geführt haben, weil es einen Schulleiter gab, der sich sehr diskriminierend verhalten hat und wir wollten, dass er die Schule verlässt und seine Position abgibt.
Das war ja dann eine ziemlich große Bewegung, in der auch du in gefährliche Situationen geraten bist. Ich erinnere mich, dass als wir uns schon mal getroffen haben vor einigen Jahren, da hast du gesagt, es war dann irgendwie mehr als ein Streik. Wie hat sich das ausgedrückt?
En effet, quand il y a eu la grève, les autorités politiques de la région ont
estimé. Ja, dieser Streik war dann echt gewaltvoll. Zum Beispiel haben die politischen Leitungspositionen in der Region der linken Gewerkschaft vorgeworfen, dass sie die SchülerInnen manipulieren würden. Es war auch tatsächlich ein sehr, sehr imposanter Streik, eine sehr imposante Bewegung von den SchülerInnen. Und mein damaliger Freund, der war Generalsekretär von der Gewerkschaft, jetzt ist er mein Mann. Ihm wurde auch ganz schlimm vorgeworfen, dass er die SchülerInnen manipulieren würde. Und da zu diesem gewaltvollen Streik eben aufrufen würde.
Donc c'était la nuit, ils nous ont kidnappé. Avec deux de nos amis qui avaient juste le tort d'être avec nous.
Und ils nous ont nach einem Abendessen, was wir gemeinsam hatten bei Freunden, wurden wir von Menschen, die maskiert waren, entführt und 4 Stunden auch geschlagen, irgendwie mitten in der Pampa. Und mein Mann sagt lachend darüber, dass das 4 Stunden Debatte in einer einseitigen Richtung gewesen wären, ist die Frage, ob man so drüber lachen kann. Aber auf jeden Fall war das sehr gewaltvoll und ja, wir wurden niedergeschlagen.
Ich habe auch deswegen nochmal danach gefragt, weil nach so einem Erlebnis, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, ich bin nicht bereit, mich so solchen Gefahren auszusetzen dafür, aber du hast es ja genau andersrum gemacht, also du bist total drin geblieben. Was ist das in dir, was dich sozusagen da so weitermachen lässt immer?
Merci, ce sont en fait mes fortes convictions.
Ich habe sehr starke Glaubenssätze, die mein Engagement tragen, die mich motivieren für meinen Aktivismus. Und einer davon ist zum Beispiel, dass Frauen niemals irgendwas geschenkt werden wird. Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Wir waren nur 2 Mädchen in der Familie und ich hatte 6 bis 8 Cousins und Brüder. Und es war sehr ungerecht, weil immer wir 2 Mädchen für die Wäsche zuständig waren. Und ich wollte das nie so richtig einsehen, weil die waren ja viel größer und viel stärker und konnten viel besser diese schweren Wäschelasten tragen. Und ich war damals sehr dünn und schwach und habe es nicht eingesehen, dass das meine Rolle ist, und habe das hinterfragt. Und in meiner Familie war es aber sehr klar, dass das die Rolle der Mädchen und Frauen ist. Und ich wurde auch geschlagen, wenn ich mich geweigert habe, solche Dinge zu tun. Aber ich habe weiter dagegen gekämpft, angekämpft, weil ich der Überzeugung war, dass es mein Recht ist. Und so war ich auch überzeugt, dass es mein Recht ist, in diesem Streik aktiv zu sein. Und ich wurde auch bestätigt, als so viele SchülerInnen mitgemacht haben und eine Schülerin ermordet wurde während dieser Streikphase. Und dann sind sehr viele SchülerInnen mit kahlen Bassen auf dem Kopf auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren. Und dann habe ich gemerkt, nein, ich kann nicht aufgeben. Ich muss für unsere Rechte kämpfen. Ich muss weitermachen.
Im Dezember
1982 gab es eine große Demonstration in Siginchor, die so ein bisschen die Initialzündung war vielleicht für die Unabhängigkeitsbewegung, oder wo sich zum ersten Mal so kollektiv diese Unzufriedenheit und die Forderung nach Unabhängigkeit auf die Straße getragen wurde. Du warst damals auch in Siginchor. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Il y a une première marche qui semblait.
Also es gab im Dezember ein langer Marsch, also eine Marsch, auf Französisch nennt man das. Dieser Lauf zur Regierung war eigentlich sehr pazifistisch, auch wenn es Männer gab, die Bogen hatten und Pfeile getragen haben. Aber ganz vorne bei diesem Lauf standen Frauen und sind Frauen mitgelaufen, die Kalebassen auf dem Kopf hatten, die mit Wasser gefüllt waren. Also das sind große Tongefäße, die mit Wasser gefüllt sind. Und auch zu der Zeit, zu diesem ersten Marsch, gab es schon harte, blutige Repressionen. Es gab anscheinend Schüsse und Menschen wurden verhaftet. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Und das Ziel war eben, zur Regierung zu gehen und zu erklären, warum man die Unabhängigkeit möchte. Und es gab dann einen zweiten Marsch, das war eher ein Erinnerungsmarsch, ein Erinnerungslauf, wo noch härtere Repressionen erfahren wurde und es noch schwerere Schüsse gab. Und nach diesem ersten Lauf wurde erklärt, warum man die Unabhängigkeit von der Casamance möchte. Es gab unterschiedliche Treffen in den Dörfern, wo Menschen erklärt haben, warum sie diese Unabhängigkeit möchten und warum sie an dieser Bewegung teilgenommen haben. Und da habe ich das erste Mal erfahren, was das Ziel war von diesem Marsch.
Donc en fait cela s'est fait, vous savez, au courant des années 70, à partir de 72, il y a eu véritablement une grande sécheresse au Sénégal.
Im Lauf der Jahre 70, um 72, gab es eine große Trockenheitsphase im Senegal, eine große Dürre. Die Casamance war natürlich auch betroffen von dieser Dürrephase, aber weniger schwer getroffen als der Rest des Senegals, weswegen viele Menschen in die Casamance gezogen sind, weil sie da gehofft haben, dass sie besser durchkommen. Gleichzeitig gab es Strukturanpassungsmaßnahmen von der Weltbank, und dadurch wurde der lokale Franc weniger wert, was die Armut in der Region gesteigert hat. Es gab nicht mehr genug Reis für alle. Und also es gab so einen Überabbau der Wälder, wodurch die lokale Bevölkerung wirklich mit Armut zu kämpfen hatte. Und es gab eine sehr große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, in der lokalen.
De mécontentement de la population de la Casamance, dû à ces faits.
Würdest du sagen, das war dann auch, die Unabhängigkeitsbewegung war auch quasi wie ein Versuch, sich von so einer neoliberalen Politik des senegalesischen Staates wie abzukoppeln und zu sagen, nee, wir wollen das anders machen?
Also es fällt mir schwer zu sagen, dass diese Bewegungen, diese Aufstände die Folge von einer tiefgründigen Analyse der neoliberalen Politik der senegalesischen Regierung waren. Ich würde eher sagen, dass die Auswirkungen der neoliberalen Politik des senegalesischen Staates zu dieser Unzufriedenheit geführt haben bei der Bevölkerung und dadurch diese Aufstände motiviert haben. Ich glaube auch, dass es ein stärkeres Bewusstsein gab dafür, dass es einen starken Unterschied gibt, wie politisch agiert wird in den Regionen, in der Peripherie im Vergleich zu der Hauptstadt und zu Dakar.
Du hast eben schon gesprochen von diesem zweiten Marsch 1983 und ich glaube, das war ja auch der Beginn von einer Phase, wo der Staat, der senegalesische Staat, sehr vermehrt auf Repressionen gesetzt hat. Was hat diese repressive Politik in der Zivilbevölkerung in der Casamance ausgelöst und wie hast du diese Zeit erlebt?
Cela a été des moments très difficiles pour tout le monde.
Also das waren wirklich sehr schwere Zeiten für alle. Zum Beispiel gab es ein Versammlungsverbot zu der Zeit, weil es unsere Arbeit sehr schwer tat. Zum Beispiel die Arbeit vom AKP-S wurde echt durch diesen Versammlungsverbot sehr erschwert. Und auch Linksaktivismus ist immer schwieriger geworden. Wir haben sehr unter diesen Repressionen gelitten, weil zum Beispiel hat es gereicht, dass jemand einen anschuldigt und das hat gereicht für Verhaftungen. Alle die für größere Rechte gekämpft haben, wurden gefährdet in dieser Zeit. Und es war eine Zeit, die so sehr geprägt war von Angst. Alle hatten Angst. Es war wirklich das, was uns alle verbunden hat, diese Angst und diese Unmöglichkeit, irgendjemanden zu vertrauen. Es gab sogar eine Frau, die gesagt hat, die linke Hand kann der rechten Hand nicht mehr vertrauen. Und Aktivistinnen mussten sich immer mehr verstecken. Und das war auch die Zeit, wo der Maquis geboren ist. Das sind quasi diese Gebiete, die clandestin sind, wo Aktivistinnen sich dann im Untergrund versteckt haben.
Frauen waren von Anfang an auch besonders betroffen von dem Konflikt. Kannst du ein bisschen erklären, was den Unterschied gemacht hat, ob ich jetzt als Frau zum Beispiel in einem Dorf gelebt habe oder als Mann innerhalb dieses Krieges?
Oui, les femmes, elles ont durement vécu le conflit.
Die Frauen wurden sehr, sehr schwer getroffen durch diesen Konflikt. Sie waren immer zuständig für die Überlebenssicherung der Familie, also für die Lebensgrundlagen der Familie. Sie haben sich darum gekümmert, Reis anzubauen. Sie sind in den Wald gegangen, um Holz zu holen. Sie haben Wasser geholt. Sie haben Früchte gepflückt an den Bäumen. Also sie haben wirklich diese Lebensgrundlage geschaffen für die Familie vor Ort. Im unteren Teil der Casamance. Und das Problem war aber dann während dieses Konfliktes, dass wenn sie in den Wald gegangen sind, wenn man gesehen hat, dass sie in diesen Wald reingelaufen sind, dann wurden sie sofort verdächtigt, an Teil dieses Konfliktes zu sein. Und auch ihre Männer wurden von allen Seiten irgendwie angeschuldigt und konnten sehr schnell verhaftet werden. Was bedeutet hat, dass dann die Frauen alleine zu Hause waren, mit den Kindern, mit den Älteren. Und sie wurden dadurch sehr, sehr vulnerabel. Sie waren komplett ausgeliefert. die Männer mit Waffen. Sie wurden zum Beispiel angegriffen von ihnen, haben unterschiedliche Gewaltformen erlebt und wurden teilweise auch vergewaltigt. Das sind Dinge, worüber diese Frauen nicht sprechen. Das ist ein Tabuthema in der Region. Aber es ist passiert und man hat gerade bei den Frauen, die diese Kalbassen mit Wasser getragen haben, die man auch die heiligen Priesterinnen der heiligen Wälder nennt in der Region, die wurden besonders verdächtigt und auch besonders hart bestraft. Die wurden zum Beispiel auch gefoltert, weil man ihnen vorgeworfen hat, die jungen Menschen und die Jugendlichen zu manipulieren und sie dazu zu bringen, diese Aufstände zu machen.
Vielleicht kannst du zu den Frauen der Heiligen Wälder noch ein, zwei Sätze mehr sagen. Also die haben eine sehr wichtige Rolle gespielt in der Unabhängigkeitsbewegung, spielen aber heute auch eine sehr wichtige Rolle in der Friedensbewegung. Also wer sind diese Frauen und wie haben die sozusagen ihre Rolle in dem Konflikt auch über die Jahre verändert?
Dans les sociétés de Basse Casamance, il n'y avait pas cette place donc qu'on accorde aux femmes, cette place inférieure qu'on accorde aux femmes qui doivent être dominées par les hommes.
In diesem unteren Teil der Casamance war es nicht so, dass die Frauen als minderwertig gesehen wurden, sondern die waren eigentlich gleichwertig wie die Männer. Man hatte einen sehr starken Glauben, dass der Mensch einfach in sich einen Wert hat und das gibt ihnen einen Platz in der Gesellschaft. Es gab traditionelle Religionsauslebungen in diesen heiligen Wäldern und die wurden sowohl von Frauen als auch von Männern durchgeführt, aber in der Region zu der Zeit vor allem von diesen heiligen PriesterInnen. Und ihre Rolle war es, in diesen traditionellen Kultzeremonien herauszufinden, was Gott ihnen sagt, mit den Göttern zu kommunizieren und dann zu helfen bei der Entscheidung, wie man vorgeht in diesem Krieg und was man dann tut. Sie haben zum Beispiel den jungen Menschen gesagt, dass die Frauen ihren Segen für diese Bewegung gegeben haben. Und die jungen Menschen haben auch Schwüre gehalten in diesen traditionellen heiligen Wäldern, haben Wein vergossen, um zu schwören, dass sie bei der Bewegung bleiben, bis sie die Unabhängigkeit erreicht haben.
Was hat sich dann verändert? Warum haben sie dann später sich der Friedensbewegung angeschlossen?
Maintenant, il faut dire que ces femmes de la religion traditionnelle, ces prêtresses des bois sacrés, ce sont des femmes.
Nabu möchte betonen, dass diese heiligen Frauen eine besondere Rolle haben in der Gesellschaft. Sie passen auf die Gesellschaft auf und schützen die Gesellschaft. Zum Beispiel haben sie auch eine besondere Rolle in Zeiten von Epidemien. Da werden sie gefragt und zu Rate gezogen und sie empfehlen, welche Maßnahmen dann umgesetzt werden, um diese Epidemie zu bekämpfen und wie die Bevölkerung sich dann am besten schützt und sich heilt. Und zum Beispiel auch bei Konflikten zwischen zwei Dörfern ist es so, dass wenn diese Frauen sich zwischen die Dörfer stellen, dann dürfen sie nicht angefasst werden, dann endet der Konflikt, weil nichts mehr passieren darf. Also wie ich bereits gesagt habe, sind Frauen die Lebensschützerinnen. Sie geben das Leben und im Laufe der Zeit in diesem Krieg wurde klar, dass es immer mehr Tote gibt, dass sich ganze Dörfer von ihrer Bevölkerung entleeren und vor allem, dass sehr, sehr viele Frauen sterben in diesem Konflikt. Und in dieser traditionellen Religion ist es aber so, dass Frauen heilig sind und eigentlich unantastbar sein sollten, dass man sie nicht umbringen darf. Und ja, aber in diesem Konflikt sind eben Frauen gestorben, gerade sehr viele Frauen und vor allem Kinder. Und deswegen haben diese Frauen beschlossen, dass sie sich einbringen müssen und dass sie für das Leben kämpfen müssen und für den Frieden.
Du hast schon gesagt, dass diese 80er Jahre sehr geprägt waren von Angst und Misstrauen und Schweigen. Und ihr habt euch so nach und nach dahin gearbeitet, dieses Schweigen zu brechen. Das ist geendet in einem Bündnistreffen, was ihr organisiert habt, wo ihr ganz viele Frauenorganisationen zu eingeladen habt. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das war auf diesem Bündnistreffen und wie ihr da hingekommen seid?
Quand nous avons vu ce conflit vraiment se propager.
Wir haben gesehen, bei diesem großen Streik Anfang der 80er, dass es gereicht hat, dass ein Schüler getötet wurde, damit die Frauen rausgehen, auf die Straße gehen und sich mobilisieren. Sie waren zu der Zeit extrem aktiv und Teil der Bewegung und jetzt in diesem Konflikt einer neuen Intensität sind sie eigentlich komplett unsichtbar gewesen. Es gab Hunderte, Tausende von Toten und die Frauen haben sich nicht mobilisiert und wir haben uns gefragt, warum das liegt, warum sie nicht aktiv werden und haben beschlossen, uns in Reflexionsgruppen zu treffen, uns darüber auszutauschen, wie Frauen aktiviert werden können, also wie sie zu diesem Aktivismus motiviert werden können. Und dafür haben wir unterschiedliche Frauenorganisationen besucht, zum Beispiel katholische Frauengruppen, die Daira-Gruppen, in denen sich muslimische Frauen treffen, aber auch Frauenorganisationen, die eher ökonomisch orientiert sind. Und natürlich auch die heiligen Priesterinnen der heiligen Wälder. Und wir haben versucht, mit all diesen Frauengruppen ins Gespräch zu kommen. Das war Ende der 90er Jahre, 1998. Und erst 1999 haben wir es geschafft, wirklich so ein Allianztreffen zu organisieren, wo all diese Organisationen sich getroffen haben. Das war in der Region von Singin-Chor, Kolda und Seya, also die drei Regionen, die Casamance ausmachen. Und wir haben aus all diesen Regionen Frauen verbunden in diesen Allianztreffen.
Infolge dieses Treffens wurde Usso Foral auch gegründet, also Comité Régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en Casamance. Das ist das Bündnis, was es bis heute gibt und was eben all diese Frauengruppen für den Frieden unter ein Dach bringt in der Casamance. Ich hatte den Eindruck, dass ihr bei Usso Foral teilweise Strategien bis heute verfolgt, die in diesen Bündnistreffen schon angelegt waren. Und eins war eben, dass ihr von Anfang an so unterschiedliche Frauen zusammengebracht habt. Wie habt ihr das in eurer alltäglichen Arbeit geschafft, dass diese Frauen zusammengearbeitet haben, trotz wahrscheinlich auch großer Differenzen? Das birgt ja auch viel Konfliktpotenzial.
Oui, on dit souvent en français, qui trop embrasse mal être.
Wir haben im Französischen einen schönen Satz, der besagt, wer zu viel küsst, der umarmt schlecht. Und es ist klar, dass Diversität Arbeit erschweren kann, aber uns war es wichtig, in diesem Bündnis jede Frau in ihrer Spezifizität anzuerkennen und ihnen ihre Autonomie zu belassen. Das heißt, wir haben versucht, wirklich die Einzelsituationen festzustellen und anzuerkennen und jede Frau so eine autonome Entscheidungen zu überlassen. Aber diese Zusammenarbeit ist natürlich nicht immer leicht. Und es gab tatsächlich auch 2003 eine Spaltung der Gruppe. Und 2003 wurde dann ein neues Bündnis gegründet, Kabum Ketor, wo wir stärker mit den Frauen der Heiligen Wälder zusammengearbeitet haben. Und 2020 gab es wieder eine Spaltung, wo die Frauen der Heiligen Wälder wieder gegangen sind.
Das andere, was ja auch schon bei diesem ersten Bündnistreffen passiert ist, ist, dass die Frauen von ihren eigenen Erlebnissen erzählt haben, also persönliche Geschichten geteilt haben. Und dieses Zeugnis ablegen ist auch, glaube ich, bis heute Teil eurer Arbeit. Kannst du erklären, was daran so wichtig ist für die Friedensarbeit in der Casamance?
Pour nous, si les femmes justement de ces bois et toutes les femmes ne s'étaient pas soulevées avant, c'est aussi peut-être parce qu'elles n'étaient pas très bien informées.
Also was uns ein wichtiges Anliegen war bei diesem Bündnistreffen, war, dass Frauen tatsächlich ihre Geschichten erzählen können, weil uns ist aufgefallen, dass Frauen vielleicht auch nicht mobilisiert wurden in diesem Konflikt oder nicht aufgestanden sind, weil sie vielleicht nicht genug Wissen hatten über diesen Konflikt und was darin passiert. Und deswegen war es uns ein wichtiges Anliegen, dass Frauen bei diesem Treffen erzählen können, was für schreckliche Gewalterfahrungen sie gemacht haben und wie viel Leid sie erfahren haben. Zum Beispiel hat uns eine Frau erzählt, dass ihr Mann vor ihren Augen geköpft wurde. Das sind Sachen, die viele Frauen nicht wussten und die sie extrem schockiert haben und dann dazu bewegt haben, sich auch einzubringen in diesen Konflikt. Deswegen war das für uns eines der grundsätzlichen Ziele durch diese Vereinigung. Und da sehen wir auch einen Erfolg von uns, dass wir diese Desinformation oder diesen Fehlen an Wissen durch diese Erzählungen kompensieren konnten und so die Frauen zum Aktivismus bringen konnten. Heute verfolgen wir mit unserer Organisation vor allem drei Hauptziele. Also Frauen müssen den Konflikt verstehen, müssen verstehen, was dort passiert und dann sich überlegen, wie sie sich einbringen können, also was sie tun können, um an dieser Friedensbewegung teilzunehmen, also was für sie machbar ist. Dann wollen wir auch, dass diese Ruhephasen oder diese Bestrebungen nach Frieden genutzt werden, damit Frauen auch ihre Forderungen aussprechen können und einbringen können. Also dass es nicht nur um Frieden geht, sondern auch um die Forderungen der Frauen in dieser Friedensbewegung. Und als dritten Punkt möchten wir, dass Frauen zu Leaderinnen werden, dass sie sich einbringen in die politische, in die kulturelle und die ökonomische Sphären der Gesellschaft, also dass sie sich in allen Bereichen, all diesen drei Bereichen einbringen und da auch Führungspositionen einnehmen und mitentscheiden, wie die Zukunft aussieht. Und das heißt, was wir uns vorstellen als Zukunft für diese Region, ist auch, dass die Friedensbewegung und der Frieden, der dann kommen soll in Zukunft, nur funktioniert, wenn man bewusst die Frauen einbezieht und mitdenkt und dass sie diese ganze Gesellschaft mittragen und eine besondere Rolle darin spielen.
Genau, du hast jetzt eigentlich ja von verschiedenen Strategien gesprochen, wie Frauen sich selbst ermächtigen können. Ich glaube, ihr setzt ja teilweise auch an traditionellen Mechanismen an, in denen Frauen eine starke Position hatten und versucht, die zu reaktivieren. Kannst du ein bisschen davon erzählen, was das zum Beispiel so ist und welche Auswirkungen das hat für die Position der Frauen und für die Solidarisierung untereinander?
Au niveau traditionnel, il y avait des rôles qu'on peut estimer vraiment des rôles très positifs.
Die Frauen haben in der traditionellen Gesellschaft eine sehr, sehr positive Rolle gespielt. Sie waren Mediatorinnen. Ich hatte ja schon erzählt, dass zum Beispiel, wenn zwei Dörfer sich bekriegt haben, dass dann Frauen als heilige Vermittlerin galten und sich in die Mitte der zwei Dörfer, also zwischen den zwei Dörfern aufstellen konnten, und dann waren sie unantastbar und durften nicht angegriffen werden und hatten so durch eine sehr starke Rolle für die traditionellen Gesellschaften, die es auch schon gab, lang bevor es zum Beispiel die UN-Resolution, die UN-Resolution 1325 gab. Und wir wollten diese traditionellen Werte wieder aufleben lassen. Und das haben wir gemacht, zum Beispiel durch Theaterstücke, die an Volkshochschulen im französischen Université Populaire gespielt wurden. Und diese Theaterstücke haben zum Beispiel diese positiven Rollen der Frauen als Grundlage gehabt und waren dann Grundlage auch für Diskussionen im Rahmen dieser Theaterstücke. Und so durch haben wir versucht, diese Konzepte und diese Rollen wieder neu zu beleben. Eine Diskussion, die menée sur le sujet
introduit par le théâtre. Ganz am Anfang hast du ja gesagt, dass es um die Gründe des Konflikts geht, ging, dass Armut auch eine große Rolle gespielt hat. Und auch jetzt in eurem Aktivismus geht es auch darum, Frauen wirtschaftlich zu stärken. Kannst du erklären, warum du findest, dass das auch Friedensarbeit ist? Nous pensons
que des femmes qui sont informées. Für uns beruht unser Konzept des Friedens auf drei Säulen. Frauen müssen informiert sein, sie müssen gebildet sein und sie müssen selbstständig sein im Leben, autonom sein. Heißt, sie können Entscheidungen treffen, indem sie wirklich alle Grundlagen haben, diese Entscheidung treffen zu können. Da müssen diese drei Prinzipien gewährleistet sein. Und für uns sind das wirklich die Säulen von unserem Friedenskonzept. Um einen Frieden zu garantieren, der fair ist und nachhaltig ist.
Wir haben jetzt viel über das gesprochen, was ihr sozusagen nach innen tut, um die Frauen zu mobilisieren. Von Anfang an war aber auch ein wichtiger Teil, politische Lobbyarbeit zu machen. Ihr wolltet, dass die Frauen mit am Verhandlungstisch sitzen, wenn der senegalesische Staat und der MFDC verhandeln.
Exactement. Nous, depuis le départ, effectivement, nous
pensons. Also wir haben festgestellt, dass wir den Männern nicht die Lösung dieses Konfliktes überlassen können, weil wenn es um die Lösung der Konflikte geht, wenn es da um die Rolle der Männer geht, die Männer, die auch Waffen getragen haben, dann ging es eher um Fragen der Demobilisierung, also des Waffenniederlegens. Und das sind Themen, die uns als Frauen nicht betroffen haben. Und uns war es aber wichtig, dass wir Themen ansprechen, die uns Frauen betreffen. Und wir sind keine Kämpferinnen, wir tragen keine Waffen. Deswegen betreffen uns diese Themen nicht. Und uns war auch wichtig, dass Frauen aus diesem Konflikt, ein Konflikt ist ja immer negativ, aber dass wir trotzdem aus diesem Konflikt profitieren und dass dieser Konflikt uns nützt, um mehr Rechte zu gewinnen. Deswegen war es uns sehr wichtig, an den Debatten, an den Diskussionen teilzunehmen und dort zu sein, wo Entscheidungen auch getroffen werden. On discute là où on
débat, là où on va décider. 2022 ist der vorerst letzte Friedensvertrag geschlossen worden und an dem sind die Frauenorganisationen aber wieder nicht beteiligt gewesen. Welche inhaltlichen Auswirkungen hatte das für das, was da inhaltlich dann festgelegt wurde?
Ich habe das Dokument gesehen, für mich ist es nicht ein Traité de Paix.
Dieses Dokument, was uns vorgelegt wurde, ich habe es durchgelesen, dieses Dokument von 2022, und ich sehe es nicht als Friedensvertrag, sondern ich sehe es eher als die Vorbereitung für einen Friedensvertrag, also die Grundlagen, die zu einem Friedensvertrag führen könnten, aber ich sehe es wirklich nicht als Friedensvertrag. Und dann gab es diese Treffen in Dakai, da gab es die KUFPAC, die unterschiedliche Teile der Zivilbevölkerung zusammengebracht hat, und da war auch Usof Oral Teil der Diskussion und des Treffens, aber ich muss sagen, dass es dann eher darum ging, nur Waffen abzugeben und nicht Forderungen von Frauen zum Beispiel anzunehmen und ernst zu nehmen. Und es gab gar keine Verträge, die diese Forderungen mit einbezogen haben. Es gab auch keine Entschädigung für diese Waffenniederlage, sondern es gab, ging wirklich nur darum, diese Waffen abzulegen.
Mais les femmes, elles, c'est sûr, elles ne sont pas du tout prises en charge dans cette affaire. Pas du tout.
Um noch eine weitere Hürde vielleicht anzusprechen, der Krieg hat ja auch in den letzten Jahren wie so eine Eigendynamik bekommen. Also es gibt eine sehr starke Kriegsökonomie auch. Und es wurden auch Bodenschätze entdeckt, die sozusagen den Kampf um Ressourcen auch vielleicht anheizen könnte. Inwiefern spielt diese ökonomische Situation in den Friedensprozess rein?
Also es stimmt schon, dass dieses Entdecken dieser Bodenschätze zum Konflikt beigetragen haben und vor allem diesen Konflikt auch verstärkt haben. Es wurde an der Grenze zu Guinea-Bissau Offshore-Erdöl gefunden, und dadurch hat sich das Land auch eingebracht in den Konflikt und hat Partei bezogen und hat sich beteiligt an dieser Unabhängigkeitsbewegung, weil da auch Eigeninteressen waren an diesem Erdöl.
Donc ça c'est un problème. Aujourd'hui,
in der Region zwischen Binyona und Kafutin wurden auch Bodenschätze gefunden, die Zircon heißen, und das hat dazu geführt, dass auch ausländische Parteien in den Konflikt hineingekommen sind, zum Beispiel niederländische und chinesische Parteien, die dann auch dazu geführt haben, dass die Bevölkerung sich auch für oder gegen dieses Rausholen aus der Erde von diesen Bodenschätzen gestimmt haben. Ich denke, dass Konflikte, in denen Bodenschätze keine Rolle spielen, dass die schneller zu lösen sind.
À mon avis, toutes les guerres où il n'y a pas de ressources naturelles stratégiques, ces guerres-là, ça finit vite.
Der Krieg ist ja auf eine Art auch ein Produkt der Kolonialzeit. Also als der Senegal unabhängig wurde von Frankreich, von Anfang an stand ja auch im Raum, dass die Casamance auch ein eigener Staat werden würde. Also und auch jetzt, wenn sozusagen wieder mächtige internationale Interessen eine Rolle spielen, setzt sich da ja auch ein Machtgefälle fort. Also würden Sie sagen, das ist auch ein Fortsetzen von einer kolonialen Tradition?
Au niveau du découpage même de l'Afrique.
Also die Spuren des Kolonialismus oder dieses Erbe des Kolonialismus ist sehr klar sichtbar in diesem Konflikt. Das geht schon so weit, wie zum Beispiel dieses ganze Gebiet von Senegambia. Also das sind die drei Länder Senegal, Guinea-Bissau und Gambia, wie die aufgeteilt wurden zu Zeiten des Kolonialismus. Das zeigt sich auch in dem Konflikt heutzutage. Zum Beispiel der Senegal hat früher Frankreich gehört. Guinea-Bissau war Territorium von Portugal und Gambia von England und den Vereinigten Staaten. Und der Süden des Senegals hat aber den Portugiesen gehört, also die Casamance, die Region Casamance hat den Portugiesen gehört. Und es gab dann Verträge zwischen Frankreich und Portugal. Und seitdem gehört Casamance auch zu Senegal dazu. Eigentlich war aber dieses ganze große Gebiet, was man Senegambia nennt, ein Volk. Und das wurde durch den Kolonialismus getrennt. Und diese Trennungen spürt man auch in diesem Konflikt. Das heißt, da zeigen sich die Spuren des Kolonialismus sehr deutlich und sehr schmerzhaft. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass die Kolonialmächte in Form von Neokolonialismus immer noch Ansprüche haben an die Bodenschätze in den drei Ländern. Und das heißt, wenn irgendwo dort Bodenschätze gefunden werden, sei es in Gambia zum Beispiel, dann wird eher England davon profitieren, wenn es im Senegal ist, dann eher Frankreich und wenn es in Guinea ist, eher Portugal. Und deswegen haben sie ein großes Interesse, da neokoloniale Strukturen aufrechtzuerhalten und Ansprüche zu stellen auf diese Bodenschätze und dann auch quasi die lokalen Chefs vor Ort zu kontrollieren, um eben nicht diese Vorteile oder diese Interessen zu verlieren.
Et donc sur les ressources que nous avons, le désir de mainmise.
Auch im Sinn einer dekolonialen Praxis, was würdest du dir von Menschen wie mir wünschen? Also wie können Menschen in Europa mit euch solidarisch sein?
Nous, notre intérêt, c'est véritablement.
Also unser eigentliches Interesse ist, dass Frauenbewegungen in den westlichen Ländern ein Sprachrohr fungieren für unsere Interessen und für unsere Forderungen, dass sie quasi unsere Kämpfe verstärken und weitertragen, weitergeben und dass sie weitergeben, was unsere Situation ist und ein Sprachrohr sind für unsere Schwierigkeiten, aber auch für unsere Vision und wie wir eine Projektion der Zukunft quasi entwerfen, dass sie das weitertragen und in die Welt tragen und da unsere Stimmen verstärken. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir uns gerne auch Unterstützung wünschen bei der Mobilisierung von Finanzierungsmöglichkeiten, damit wir unsere Frauenorganisationen formalisieren können, damit wir auch mehr Sichtbarkeit erreichen, denn Männergruppierungen im Senegal haben viel mehr finanzielle Grundlagen und haben dadurch viel mehr Sichtbarkeit und können auch in der Kommunikation viel besser agieren. Und wenn wir aber durch die Unterstützung von westlichen Organisationen nicht nur Finanzierung für unsere Praktiken finden, sondern wirklich auf der institutionellen Ebene, dann könnte es uns sehr helfen, unsere Forderungen stärker zu machen.
Unsere Reihe heißt ja Peace Sounds und deswegen fragen wir alle InterviewpartnerInnen am Schluss, was heißt Frieden auf deiner Muttersprache oder jetzt auch im Fall der Casamance auf anderen Sprachen, die in der Casamance gesprochen werden?
Donc, Serer, c'est Jam. Ça, c'est ma mère qui est Serer.
In Serer sagt man Jam. In Wolof, Jam. In Djala sagt man Kasumai. Und in Mandai sagt man Kaira.
Kasumai. Et en Mandeng.
Wenn es jetzt wirklich Frieden gäbe in der Casamance, einen nachhaltigen Frieden, einen Frieden, an dem alle beteiligt sind, auch die Frauen, wie würde die Welt um dich herum klingen?
Ich würde sagen, es wäre nicht die Stille, sondern es wäre eher Vogelgesang, Vögel, die überall um uns herum zwitschern und dieses Leben, was neu erklingt um uns
herum. Wir bedanken uns herzlich bei Nabu Mal Cissé für die Einblicke in ihr Leben als Aktivistin und ihr Engagement für die Stärkung von Frauen im Friedensprozess in der Casamance im Senegal.
Dank geht auch an Pauline Mengini, die das Interview verdolmetscht hat.
Weitergehende Infos zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes.
Die nächste Folge wird vom Partnerradio der Wüstenwelle Stereo Via aus Peru gestaltet. Sie sprechen über die Aufarbeitung der Verbrechen der Terrororganisation Leuchtender Pfad und die Rolle von sozialer Gerechtigkeit für den Frieden in Peru.
Wir freuen uns, wenn du den Podcast teilst, likest, kommentierst und anderen Menschen davon erzählst. Du kannst uns auch deine Gedanken zu der Serie schicken auf buero@vueste-welle.de.
B-Sounds ist ein Projekt des Freien Radios Wüstewelle, des Entwicklungspädagogischen Informationszentrums Reutlingen und Fairstrick, Netzwerk für Fairen Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit.
Es wird gefördert von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg.